Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Die Themen dieser Sendung: Öl im Golf, kein Fortschritt. Unterstützung der Taliban, Vorwürfe der NATO gegen Iran. Hilfe für Gaza, eine ganze Flotte ist unterwegs, aber sie wird nicht ankommen. Die UBS-Diskussion vor den Debatten der nächsten Woche, der Blick zurück ins letzte Jahr. Und Lena, Lena, Lena. Alle reden von Lena. Wir reden über den Mann hinter ihm. Über den Mann hinter ihr, über Stefan im Echo der Zeit. Der Mikrofon ist Kaspar Sell. Zuerst jetzt Andrea Abbühl mit dem Nachrichtenüberblick.
Die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko ist vermutlich die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte der USA. Das sagt eine enge Beraterin Obamas in Energiefragen. Auch der Präsident selber hatte zuvor heftig auf die Nachricht reagiert, dass der Versuch, das Loch mit dem Topkill-Verfahren mit Schlamm zu stopfen, gescheitert sei. Es sei empörend und herzzerreißend, sagte Obama. Der Ölkonzern BP hat inzwischen mitgeteilt, er wolle einen weiteren Versuch starten. Nun soll das Rohr, das zum Leckenbohrloch führt, abgesägt und mit einem Ventil provisorisch abgedichtet werden. Langfristig dürfte aber nur ein neues Bohrloch den Druck vom Leck nehmen. Die Bohrungen hätten begonnen, dürften aber mindestens 2 Monate dauern. Iran unterstütze die Taliban in Afghanistan. Das sagt die NATO. Konkret würden Taliban-Kämpfer in Iran ausgebildet und Iran liefere auch Waffen nach Afghanistan. Der Kommandant der NATO-Truppen in Afghanistan, Stanley McChrystal, sagte zudem, man habe Beweise für die iranische Unterstützung. Er legte allerdings keine solchen vor. Die iranische Regierung wies die Vorwürfe, sie unterstütze die Taliban, stets zurück. Traditionell unterstützte Iran die Nordallianz, die gegen das Ende 2001 gestürzte Taliban-Regime kämpfte. Die bislang größte Solidaritätsflotte hat sich von Zypern auf den Weg zum Gazastreifen gemacht. An Bord der Schiffe befinden sich 700 pro-palästinensische Aktivisten. Sie wollen die israelische Seeblockade durchbrechen und 10.000 Tonnen Hilfsgüter in den Gazastreifen bringen. Ein Großaufgebot der israelischen Marine, Armee und Polizei will das verhindern. Israel hat angeboten, die Hilfsgüter entgegenzunehmen und dann selber in den Gazastreifen zu bringen. Der japanische Regierungschef Yukio Hatoyama verliert nach 10 Monaten an der Macht zunehmend an Unterstützung. Sein kleiner Koalitionspartner, die Sozialdemokratische Partei, hat den Austritt aus der Regierung beschlossen. Dies, weil Hatoyama ein Wahlversprechen gebrochen hat. Vor seiner Wahl hatte er Japan zugesagt, den US-Luftwaffenstützpunkt auf der südlichen Insel Okinawa schließen zu wollen. Am Freitag einigten sich Japan und die USA darauf, den Militärstützpunkt nicht zu schließen, sondern lediglich in einen weniger dicht besiedelten Teil der Insel zu verlegen. In Brandenburg im Osten Deutschlands herrscht weiterhin eine angespannte Hochwasserlage. An einigen Stellen des auf 170 Kilometern Länge betroffenen Oderflusses ist der Pegel leicht gesunken. Der Druck auf die Deiche bleibe aber extrem hoch, sagt ein Sprecher des brandenburgischen Innenministeriums. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel lobte bei einem Besuch im Schadensgebiet die Helfer und die Behörden. Während Deutschland bislang glimpflich davonkam, sind in Polen nach Polizeiangaben bereits mindestens 20 Hochwassertote zu beklagen. Die SVP ist wieder die stärkste Fraktion im Glarner Kantonsparlament. Sie holte bei den Wahlen 17 Sitze. Verloren haben die FDP und die CVP. Das neue Glarner Parlament setzt sich die nächsten 4 Jahre zusammen aus 17 SVP-Mitgliedern, 12 von der FDP, 10 von der BDP, 8 von der SP, 7 von den Grünen und 6 von der CVP. Am French Open in Paris standen sich heute die beiden Schweizer Roger Federer und Stanislas Wawrinka im Achtelfinal gegenüber. Tennis und Mehrsport jetzt mit Barbara Golpi.
Roger Federer entschied das Schweizer Duell gegen Stanislas Wawrinka klar in 3 Sätzen für sich und steht im Viertelfinal. Den ersten Satz gewann Roger Federer 6-4. Im zweiten Satz setzte er sich erst im Tiebreak durch. Den dritten gewann Roger Federer dann gleich mit 6-2. Die Partie dauerte nicht einmal ganz 2 Stunden. Viertelfinalgegner von Roger Federer ist nun entweder der Schwede Robin Söderling oder der Kroate Mario Cilic. Zwei Schweizer Spitzenschwinger gaben nach Verletzungspause ihr Comeback beim Kantonalschwingfest St. Gallen. Unterschiedlicher hätte es den beiden nicht laufen können. Jürg Abderhalden gewinnt das Schwingfest, Nöldi Forr schied schon nach 10 Sekunden im ersten Kampf verletzt aus. Trotz gerissenem Kreuzband hofft er ohne Operation und mit gezieltem Aufbau beim eidgenössischen Schwingfest Ende August dabei zu sein. Rad, der Italiener Ivan Basso gewinnt den Giro d'Italia. Das abschließende Zeitfahren in Verona gewann der Schwede Gustav Larsson. Der Schweizer Johann Chopp beendet die Rundfahrt als Dritter der Bergpreiswertung. Und Formel 1. McLaren Mercedes feiert einen Doppelsieg beim Grossen Preis der Türkei. Lewis Hamilton gewinnt vor Jenson Button. Möglich wurde dieser Doppelsieg, weil Red Bull-Pilot Sebastian Vettel mit seinem Teamkollegen Mark Webber kollidierte. Webber wurde immerhin noch Dritter und führt in der WM-Gesamtwertung. Vettel schied aus. Den ersten WM-Punkt gab es für das Sauber-Team. Kamui Kobayashi wird Zehnter. Unmittelbar hinter ihm kam mit Pedro de la Rosa auch der zweite Sauber-Pilot ins Ziel. Der Schweizer Sebastian Buemi wurde 16.
Das Wetter. Im Norden fällt in der Nacht kräftiger Regen, die Schneefallgrenze sinkt bis gegen 1400 Meter. Morgen Montag bleibt es im Osten und an den Voralpen meist grau und noch zeitweise nass. Sonst lässt der Regen nach und es wird zeitweise sonnig bei rund 16 Grad. Im Süden scheint mit starkem Nordwind die Sonne bei 25 Grad. Am Dienstag ist es im Norden zeitweise sonnig, besonders im Osten fällt aber auch gebietsweise Regen. Im Süden bleibt es schön. Die Temperatur erreicht im Norden 18 und im Süden 25 Grad.
Öl im Golf, eine Katastrophe ohne Ende für die Umwelt, für alle. Hilfe für Gaza, ein Konvoi ohne Chance, Israel will das nicht so. UBS-Untersuchung, das Thema der nächsten Woche in Bern. Lena schafft's, der wahre Eurovisionssieger von Oslo heißt aber Stefan. Zürich brennt. Heute vor 30 Jahren begann vor dem Opernhaus ein ruppiger Kulturwandel. Und gleich nach dem Echo in international Nepal. Der König ist längst weg, aber die Demokratie ist noch fern. Zuerst Echo der Zeit. Eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. Näheres dazu auf unserer Website echo.deres.ch. Top Kill hat nicht funktioniert. Der Ölmulti BP hat im Kampf gegen die sprudelnde Ölquelle im Golf von Mexiko bisher trotz großem Aufwand noch absolut gar nichts erreicht. Ein ganz böses Erwachen an diesem Sonntagmorgen für die USA, meint Peter Vögeli, der eben von der Südküste nach Washington zurückgekehrt ist.
Das Scheitern war ein Schock, ein Faustschlag in die Magengrube, wie es ein Lokalpolitiker sehr bildlich ausgedrückt hat. Und inzwischen schaut ganz Amerika gebannt nach Louisiana. Präsident Obama nannte die Katastrophe in einem Statement einen Angriff auf die Menschen an der Golfküste, auf die reiche Natur. Es sei herzzerreißend und empörend, was sich im Golf von Mexiko abspielt. Die Nation Amerika ist irritiert und geschockt, weil sie eigentlich immer das Gefühl hat, wir haben für alles eine technische Lösung, we can fix it. Und die Angst steigt auf, umso mehr als die Langzeitfolgen der schleichenden Katastrophe allmählich ins öffentliche Bewusstsein dringen.
Gibt es denn irgendwelche plausiblen Konzepte dafür, wie man das Problem doch noch lösen kann?
Es gibt noch weitere Versuche und Konzepte, wie plausibel und erfolgsversprechend sie sind, wird man sehen. In einem nächsten Versuch soll das Steigrohr aus dem defekten Bohrloch abgesägt und Teile des austretenden Öls und der Gase abgefangen werden. Und selbst bei einem Erfolg soll nur ein Teil des austretenden Öls und der Gase aufgefangen werden. Präsident Obama hat selber darauf hingewiesen, dass das nicht ohne Risiko sei, dieser Versuch. Und dann gibt es noch den allerletzten Versuch, nämlich Entlastungsbohrungen, die den Druck vom Leck wegnehmen sollen. Aber diese Bohrungen werden nicht vor August beendet sein.
Sie haben die Langzeitfolgen schon kurz angesprochen. Das Öl wird jetzt stärker oder schwächer noch lange Zeit auslaufen. Was sagen die Biologen? Wie groß wird der Schaden für Tier, Pflanze, für das Ökosystem sein?
Die Experten kennen die genauen Auswirkungen nicht, aber sie befürchten das Schlimmste. Und es gibt viele drängende Fragen, zum Beispiel, welche Folgen dieser giftige Cocktail von Öl und Chemikalien zur Bekämpfung des Öls haben werden. Man befürchtet das Schlimmste und wie gesagt, vor allem was die Langzeitfolgen betrifft, zum Beispiel für die Tierwelt. Im Moment ist ja Brut- und Laichzeit, das heißt, dass nicht nur die jetzt lebende Tierwelt, sondern auch die Jungtiere von der Ölpest betroffen werden sollen. Die Austernfischer sind auch über Jahre betroffen, weil Austern ja mehrere Jahre brauchen, um zu wachsen. Es gibt auch Meldungen, dass dieser giftige Cocktail von Chemikalien und Öl einen Strom von Plankton und Kleinlebewesen aus der Tiefsee treffen könnte. Einen Strom, der die Nahrungsgrundlage für die fischreichen Keys, die Inseln vor Florida, bilden. Es wird immer wieder gemeldet von riesigen unterirdischen Ölteppichen. Also es gibt Hiobsbotschaft über Hiobsbotschaft und man kennt die genauen Auswirkungen nicht, aber man befürchtet das Schlimmste.
Nach der Bankenkrise jetzt eine gewaltige Ökokrise. Amerika wird ziemlich heftig erschüttert in dieser Amtszeit Obamas.
Das kann man sagen. Amerika wird sehr heftig erschüttert. Die schwere Wirtschaftskrise mit Millionen von Arbeitslosen ist ja noch immer nicht ausgestanden. Allerdings, anders als vielleicht in Europa, streitet man sich in Amerika, ob Big Government, also ob massive staatliche Eingriffe, die richtige Lösung in dieser Krisenzeit sind. Aber die Sicht auf Umweltfragen wird sich sicher verändern, umso mehr, als die Amerikaner erkennen, dass mit der Umwelt auch ihre wirtschaftliche Existenz bedroht ist. Das sieht man sehr gut nun in Süd-Louisiana. Welches die konkreten Folgen sein werden, zum Beispiel für Offshore-Ölbohrungen, ist noch nicht genau absehbar. Die Ölförderung in heimischen Gewässern wird ja als vital angesehen und von der Ölindustrie hängen ja viele Zulieferbetriebe ab. Aber massive Einschränkungen sind zu erwarten. Im Detail hängt das ein bisschen davon ab, wie schlimm oder wie noch schlimmer die Katastrophe sein wird.
Peter Vögerli in Washington. Unter dem Motto «Free Gaza» nehmen 6 Schiffe mit rund 700 internationalen Aktivisten und 10'000 Tonnen Hilfsgütern an Bord Kurs auf Gaza. Das wäre die größte internationale Hilfsorganisation für den seit 3 Jahren total abgeriegelten Gazastreifen. Die Flotte sollte heute ihr Ziel erreichen, nur wird sie das wohl nicht. Israel wird sie aufhalten, sobald sie 20 Seemeilen vor Gaza auftaucht und die israelische Seeblockade durchbrechen will. Nahost-Korrespondentin Irene Meyer.
Für Israel sei dies eine gewaltsame Provokation, ruft Außenminister Avigdor Lieberman den Schiffen und ihren Passagieren entgegen. Und vor der Küste des Gazastreifens rüstet die israelische Marine mit hunderten Soldaten zum Großeinsatz. Nahe der israelischen Hafenstadt Ashdod stehen Zelte bereit, eine Art Aufnahmelager für die Aktivisten an Bord. Die Flotte soll gestoppt und die Passagiere sollen eingesammelt, kontrolliert, ausgewiesen oder festgenommen werden. So der Plan, mit dem die israelische Regierung die Aktion Free Gaza beenden will. Auch wenn dies am Ende gelingt, dieser jüngste Versuch, dem abgeriegelten Gazastreifen Hilfe zu bringen, hat eine neue Dimension und er bringt Israel unter massiveren Druck als bisherige ähnliche Aktionen. Es ist die größte Solidaritätsflotte für die 1,5 Millionen eingesperrten Palästinenser im verarmten Küstenstreifen seit 3 Jahren. Und sie lässt sich nicht mehr als Abenteuer einiger linker NGOs ignorieren. Zu viel Prominenz ist an Bord, beispielsweise der schwedische Schriftsteller Henning Mankell. Des Weiteren sind es Ärzte, Politiker und auch Israelis oder Ausländer jüdischen Glaubens. Und viel wichtiger, die Türkei, namentlich Premier Erdogan, unterstützt die Aktion offen und offensiv. Auch die EU-Außenministerin Catherine Ashton fordert die sofortige Aufhebung der Blockade. Die Organisatoren und Teilnehmer der Flotte lehnen einen Vorschlag Israels ab, die 10 Tonnen Hilfsgüter, Medikamente und Baumaterial im Hafen von Ashdod zu entladen und Israel zum Weitertransport in den Gazastreifen zu übergeben. Wohl aus Misstrauen, aber auch im Bestreben, die Welt aufzurütteln und dies im Scheinwerferlicht der Medien. Israel habe kein Recht, die Schiffe abzufangen, die israelische Hoheitsgewässer gar nicht berührten. Israel selber betrachte ja den Gazastreifen seit dem Abzug von 2005 nicht mehr als besetztes Territorium. In der Tat betont Israel Letzteres immer wieder und nun zeigt diese Solidaritätsflotte, wie hermetisch Israel die Grenzen des Gazastreifens abriegelt, auch zu Wasser. Eben hat die UNO einen Bericht vorgelegt, in dem sie vor dem Kollaps im Gazastreifen warnt. Sie registriert den Verfall von Industrie, Landwirtschaft und Handel, eine tiefe Krise im Gesundheits- und Bildungssektor, stetige Verarmung und größte Abhängigkeit von internationaler Hilfe. Und, so die UNO, die Bevölkerung sei einem großen psychologischen Stress ausgesetzt. Der Wiederaufbau nach dem Krieg komme nicht voran, weil wegen der Blockade nicht genügend Baumaterial hereinkomme. Elend und absurd sei die Situation, schreibt die UNO und weist auf das Beispiel der Fischer in Gaza hin. Nachdem Israel die Fangzone auf 5,5 Kilometer eingegrenzt habe, sei der Ertrag der Fischer auf weniger als ein Drittel gesunken. Fische müssten heute aus Israel oder durch die Tunnels aus Ägypten in den Küstenstreifen eingeführt werden, sagt die UNO. Die israelische Regierung weist dies alles zurück. Außenminister Lieberman sagt, es gebe keine humanitäre Krise im Gazastreifen. Israel reagiere trotz aller Verbrechen der Hamas auf humanste Weise und lasse tausende Tonnen Nahrung und Ausrüstung jeden Tag die Grenze passieren.
Irin Meyer in Beirut. Hinter verschlossenen Türen versammelten sich heute die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat. Ihr Thema: die Rettung der UBS vergangenes Jahr und das Verhalten des Bundesrates in diesem Zusammenhang. Morgen wird der mit Spannung erwartete GPK-Bericht publik. Es wird erwartet, dass der Bericht Kritik am Bundesrat oder zumindest an einzelnen Bundesräten üben wird. Es geht aber auch um die Frage, ob der GPK-Bericht wirklich alles klärt, was das Parlament wissen möchte. Es ist noch immer möglich, dass auch eine PUK, eine Parlamentarische Untersuchungskommission, eingesetzt wird. Bevor die ganzen Diskussionen nächste Woche wieder losgehen, eine Rückblende auf die ganze UBS-Saga von Elmar Plotzer.
Im Frühling 2008 bahnte sich die Auseinandersetzung an. Vor einem Bundesgericht in Florida bekannte sich der UBS-Vermögensverwalter Bradley Birkenfeld schuldig, er habe reichen Bankkunden geholfen, ihre Steuern zu hinterziehen. CVP-Ständerat Bruno Frick befürchtete schon damals, dass es bei der UBS noch mehr schwarze Schafe gäbe.
Wenn das der Fall wäre, dann würde weltweit aus den USA und Europa der Druck auf unser Bankgeheimnis enorm steigen.
Seine Befürchtung bestätigte sich. Doch es vergingen noch ein paar Monate, bis sich die Ereignisse überschlagen sollten. Aber dann, im Februar 2009, übergab die UBS mit dem Segen der Finanzmarktaufsicht FINMA Daten von 250 Kunden an die amerikanischen Steuerbehörden. Verständnislos reagierte Strafrechtsprofessor Rainer Schweizer von der Universität St. Gallen.
Dieser Entscheid bringt eine Erschütterung für das schweizerische Rechtssystem.
Groß war in der Schweiz die Empörung über den Druck, den die amerikanischen Behörden ausgeübt hatten. Doch es gab auch Kritik an die Adresse des Bundesrates, wie die Worte von CVP-Präsident Christoph Darbele zeigten.
Das Finanzdepartement von Finanzminister Merz hätte viel schneller behandeln müssen. Also diese Fälle sind seit Monaten bekannt und man hat offensichtlich also wirklich die Ernsthaftigkeit dieser Situation verkennt.
Wegen des internationalen Drucks veränderte der Bundesrat seine Position zum Bankgeheimnis. Dass die Schweiz bislang einen Unterschied gemacht hatte zwischen Steuerbetrug und Steuerhinterziehung, das wurde im Ausland nicht mehr hingenommen, wie Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf feststellen musste.
Da ist es tatsächlich schwierig, das anderen Staaten zu erklären.
Im März 2009 lockerte die Schweiz diesen Unterschied auf. Der Bundesrat akzeptierte die OECD-Standards und versprach, auch dann Amtshilfe zu leisten, wenn ein begründeter Verdacht auf Steuerhinterziehung bestehe. Finanzminister Hans-Rudolf Merz befand:
Natürlich ist das eine Schwächung des absoluten Bankgeheimnisses.
Im August 2009 schlossen die Schweiz und die USA einen Vergleich ab. Demnach sollte die Schweiz Informationen von weiteren 4.500 Bankkunden an die USA ausliefern. Douglas Schumann, der Chef der amerikanischen Steuerbehörde, triumphierte, man habe ein großes Loch in das Schweizer Bankgeheimnis geschlagen.
Getting 5.000 names from one financial institution blows a big hole in bank secrecy.
Weil aber das Bundesverwaltungsgericht im Januar dieses Jahres den Vergleich mit den USA in Frage gestellt hat, kam das Parlament wieder ins Spiel. Vor allem aber waren viele Parlamentarier durch die Politik des Bundesrates verunsichert. Während Jahrzehnten hatte die Schweizer Landesregierung das Bankgeheimnis wie ein Dogma behandelt. Doch jetzt auf einmal hat der Bundesrat innerhalb weniger Monate mehrmals die Position gewechselt und das Bankgeheimnis aufgeweicht. Kritiker monierten, der Bundesrat habe in den letzten Monaten konzeptlos und unkoordiniert gehandelt. Der Bericht der Geschäftsprüfungskommissionen soll nun zumindest aufzeigen, was beim politischen Kurswechsel schiefgelaufen ist.
Die UBS-Saga zusammengefasst von Inlandredaktor Elmar Plotzer. Lena. Toll. Lena Meyer-Landrut hat gestern den Eurovisionswettbewerb gewonnen. Die Maturandin aus Hannover mit ihrer Kombination aus Jungmädchencharme, etwas hackeligem Englisch und gutem Showtalent. Sie hat gewonnen, aber nicht nur sie. Gewonnen hat ganz speziell der Mann, der sie herausgebracht hat, Stefan Raab. Einer, der das deutsche Unterhaltungsgeschäft mit unglaublichem Instinkt fast wöchentlich neu aufmischt. Philipp Erath über Raab Entertainment.
Seinen Fernseheinstand gab Stefan Raab in den 90er Jahren mit einer kleinen Kalauer-Sendung auf dem Musiksender Viva, in der er selbst komponierte Satire-Songs zum Besten gab. Bei der Jugend war er bereits damals Kult. Diesen Schwung nutzte Raab und lancierte auf ProSieben eine eigene Sendung, TV Total. Das Konzept: Musiker oder Prominente einladen und peinliche Sequenzen aus anderen Sendungen durch den Kakao ziehen. Dran glauben musste im folgenden Beispiel Nadia Abdel-Farag, besser bekannt als Nadel und Ex-Frau des Musikproduzenten Dieter Bohlen.
Ich bin bekannt, mich gibt es schon seit 20 Jahren in den Medien, das muss mir erstmal jemand nachmachen. Denke mal, ich im Bikini sehe bestimmt auch noch so aus wie eine 25-Jährige.
Ja, absolut. Sie geht locker für 25 durch, oder? Also 25 IQ. Ja, mir hat auch der Satz schön gefallen. Ja, sie macht Werbung für eine Erotikmesse. Ist ja noch das Schönere, was eine Pornomesse.
Immer wieder macht Raab aus Einspielern ganze Songs. So zum Beispiel das Maschendrahtzaun-Lied, in dem er eine Hausfrau mit ostdeutschem Akzent aufs Korn nimmt.
Maschendrahtzaun, late at night. Maschendrahtzaun in the evening.
Mit Maschendrahtzaun kam Raab gar an die Spitze der deutschen Hitparade. Doch TV Total ist nicht nur Raabs Musik- und Kalauerwelt in 60 Minuten, sie ist auch Dreh- und Angelpunkt von Raabs Fernseh- und Musikaktivitäten. Aus TV Total entstanden diverse andere, nicht ganz ernst gemeinte Fernsehformate, wie die Wok-WM oder Schlag den Raab. Als Gegenveranstaltung zu Deutschland sucht den Superstar auf RTL lancierte er eine eigene Castingshow, dessen Gewinnerin Stefanie Heinzmann erfolgreicher war als die Gewinner von Deutschland sucht den Superstar. Bei all diesen Produktionen verdiente Raab jeweils kräftig mit. Die Sendungen, die er selber produzierte, waren Quotenrenner. Am meisten angetan hat es ihm aber der Eurovision Song Contest. Für den Blödelbaden Gildo Horn schrieb er Ende der 90er Jahre den Song «Gildo hat euch lieb». Kurz später trat er selbst am Contest auf mit dem sinnentleerten Lied «Wade hade dude da».
Hade dude da. Wade hade dude da.
Dank seiner Fanbasis schaffte er die deutschen Vorausscheidungen jeweils spielend. Ganz zum Ärger des deutschen Produzenten Ralf Siegel, der jahrzehntelang für Deutschland Kandidaten ins Rennen schickte und 1982 mit Nicole gar den Sieg holte. Nach Nicole war Siegel am Song Contest aber anhaltend erfolglos. Der ARD blieb nichts anderes übrig, als Stefan Raab direkt zu beauftragen, den deutschen Kandidaten auszuwählen. Die Vorausscheidung Made by Raab für 2010 gewann Lena. Eine gute Wahl, wie sich gestern Nacht herausstellte. Und für Stefan Raab die Krönung. Der von den etablierten Fernsehmachern einst belächelte Showclown ist nun im offiziellen Show-Olymp angekommen. Finanziell ist er dies schon längst. Er verdient mit seiner Produktionsfirma Millionen.
Philipp Erath über Stefan Raab. Fast auf die Minute genau jetzt, vor 30 Jahren, versammelten sich vor dem Zürcher Opernhaus rund 200 Jugendliche. Sie wollten gegen einen Kredit zur Sanierung des Opernhauses demonstrieren und vor allem für mehr Geld für Alternativkultur. Als die Polizei den Platz räumen wollte, flogen Steine und es kam zu Krawallen. Mit dem Zürcher Opernhaus-Krawall am 30. Mai begannen die Jugendunruhen der 80er Jahre, die die Schweiz erschütterten und die Kulturpolitik nachhaltig veränderten. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann blickt zurück.
In dieser Demo geht es einfach darum, dass man zeigt, dass wir mit der ungerechten Verteilung der städtischen Kulturausgaben nicht einverstanden sind. Kommt also alle an die Demo und lasst euch etwas einfallen, ein bisschen Fantasie und so, und dann wird es sicher eine lustige Angelegenheit.
Mit diesen Worten warb ein Aktivist der Gruppe Rock als Revolte für die Demonstration vom 30. Mai 1980. Die Jugendlichen störten sich daran, dass die Stadt das Opernhaus für 60 Millionen Franken sanieren wollte, gleichzeitig aber kein Geld für die Jugendkultur aufbrachte. Rund 200 Demonstranten standen 30 Polizisten in Kampfmontur gegenüber. Als diese die Demonstranten aufforderten, den Platz zu räumen, kam es zu Scharmützeln, später zu Krawallen bis in die frühen Morgenstunden. Die Meldung von brennenden Containern habe die Zürcher Stadtregierung überrumpelt, erinnert sich der damalige Stadtrat und spätere Stadtpräsident Thomas Wagner.
Das war für mich und für uns alle sehr ungewöhnlich. Und wir haben uns gefragt, was ist denn da los?
Auch die Demonstranten selbst hätten nicht mit diesem Ausgang gerechnet, meint der Ethnologe Heinz Nick, der die Jugendunruhen damals eng verfolgte und dokumentierte.
Das hat eigentlich niemand damit gerechnet. Auch die Leute, die ich von Rock als Revolte kannte, die waren eigentlich ganz erstaunt, was sie da ausgelöst haben.
In der folgenden Nacht kam es erneut zu Straßenschlachten. Die Polizei ging mit Tränengas und Gummigeschossen gegen die Demonstranten vor und nahm Dutzende fest. Wenige Tage später nahmen Stadtpräsident Sigmund Widmer und Stadträtin Emilie Lieberherr an einer Vollversammlung der Jugendlichen teil. Doch es war zu spät. Die Demonstrationen und die Ausschreitungen wiederholten sich zum Teil mehrmals pro Woche. Die Polizei reagierte häufig äußerst hart. Zürich brannte. Den Jugendlichen ging es um mehr als um den Opernhauskredit. Sie wollten, dass die Stadt Rock- und Popmusik auch als Kultur anerkannte. Und sie verlangten Raum für alternative Kultur.
AJZ! AJZ! AJZ!
Ein AJZ, ein autonomes Jugendzentrum, forderten die Demonstranten. Sie erhielten zwar ein solches, doch die Situation beruhigte sich noch lange nicht. Im Gegenteil, sie lief regelrecht aus dem Ruder. Der Ethnologe Heinz Nick.
Wenn man sich vorstellt, dass die Bahnhofstraße damals verbarrikadiert war, wenn wieder an einem Samstag eine Demo stattgefunden hat, das war nicht mehr normal in Anführungs- und Schlusszeichen. Da hat wirklich unsere Demokratie eine Panne erlitten. Gerade unsere Stadt, die auf das demokratische Selbstverständnis so stolz war, war das auch etwas sehr Demütigendes zu sehen, dass man diese Probleme mit der eigenen Jugend nicht lösen kann, dass diese Krawalle während 2 Jahren so andauern.
Der damalige Stadtrat Thomas Wagner beschreibt die verfahrene Situation der Regierung so.
Es hat uns enorme Sorgen bereitet. Einerseits für das Image der Stadt Zürich, das war weltweit nicht gut, das hat gelitten. Dann für die Geschäfte in der Innenstadt, die auch massive Verluste erlitten haben. Und dann haben wir auch privat, sowohl der Polizeivorstand wie auch ich selber, wir haben Anschläge gehabt zu Hause. Das waren enorme Belastungen.
Erst nach 2 Jahren nahm der Protest in Zürich ab. Zerschlagen worden sei die Bewegung, sagt Heinz Nick.
Nach der 2. Schließung des AJZ, da wurde wirklich rigoros mit dieser Bewegung Schluss gemacht. Es gab hunderte von Strafermittlungen gegen Jugendliche. Viele Jugendliche sind auch aus Desillusionierung in die Drogen geraten.
Viele verloren ihre Illusionen, vieles ging kaputt. Und doch, die 80er-Unruhen beeinflussten die Kulturpolitik in der Stadt Zürich, aber auch in anderen Schweizer Städten nachhaltig. Unter dem freisinnigen Stadtpräsidenten Thomas Wagner floss der alternativen Kultur nicht nur deutlich mehr Geld zu, in der Roten Fabrik, der Gessnerallee und dem Kanzleizentrum erhielt sie auch endlich Raum.
Zürich-Korrespondent Klaus Ammann über die Jugendunruhen der 80er Jahre, die heute vor 30 Jahren begonnen haben. Das war Echo der Zeit. Verantwortlich war Markus Mucklin. Für die Nachrichten Thomas Künzi. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.